Willkommen zum Spektrum-Podcast. Heute zu Gast ist Suat Bakış. Wir werden das Thema die wirtschaftliche Beziehung zwischen der Bundesrepublik und der Türkei besprechen. Herr Bakış, wollen Sie sich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, Suat Bakır, geboren in Izmir und bin mit 8 Jahren nach Deutschland, geradeaus nach Berlin und bin seit sozusagen 1970, seit 51 Jahren lebe ich in Berlin, habe studiert Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft an der TU Berlin, habe angefangen als Banker. Das war gar nicht mein Lebenstraum, aber hat sich so eben ergeben und hat so viel Spaß gemacht, dass ich erstmal 8,5 Jahre bei einer Berliner Bank, bei einer deutschen Berliner Bank gearbeitet habe und dann nochmal 8,5 Jahre bei einer türkischstämmigen Bank, habe ich hier in Berlin die Filiale dieser Bank gegründet und zum Arbeiten gebracht von null auf, das heißt vom Personal bzw. vom Lokalpersonal bis zum Kundenportfolio. Und habe danach als Geschäftsführer der türkisch-deutschen Industrie- und Handelskammer gearbeitet. Zuerst 2,5 Jahre in Köln, also pendelnd, weil die Familie lebte in Berlin und lebte noch in Berlin. Und bin mit der Kammer zusammen 2012 nach Berlin gekommen, wo ich eben bis 2015 gearbeitet habe. Jetzt bin ich frei als Berater tätig, Medienpolitik und Unternehmensberater.
Was man aber auch an Ihrem Lebenslauf und an Ihren bisherigen Erfahrungen sieht, ist, dass Sie einen sehr besonderen Einblick in die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen diesen zwei Ländern, der Bundesrepublik Deutschland und der Türkischen Republik, haben. Nicht nur, weil Sie teilweise einen Teil Ihrer Kindheit in der Türkei verbracht haben, da bis man 8 ist, fällt einem die Wirtschaft meistens nicht auf. Ja. Aber mit der Handelskammer und auch insbesondere mit der Bank haben Sie einen anderen Blick auf die wirtschaftlichen Beziehungen als die meisten von uns, zumindest einen besseren Blick darauf als ich. Daher würde ich Sie ganz gerne fragen, wie Sie die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei einschätzen würden. Wir wissen ja auch, dass es mehrere Ebenen hat. Wir wissen über die Gastarbeiter, die eine menschliche Ebene darstellen und damals aus der Türkei nach Deutschland gereist sind. Was man aber halt auch vergisst, ist, dass es mehr Ebenen außerhalb des Menschlichen gibt, außerhalb des Alltags, den wir im Supermarkt kennen, dass es da viel mehr Vielfalt gibt und dass diese wirtschaftliche Beziehung eigentlich tiefer läuft.
Ja, sicherlich, sicherlich. Sie haben vollkommen recht mit den sogenannten ursprünglichen Gastarbeitern, die übrigens, wir sind im 60. Jahr einer Vereinbarung am 30. Oktober 1961 getroffen wurde, also bevor sogar ich geboren wurde. Und danach kamen eben bis 1973 Menschen nach einem bestimmten Status, nämlich das, was Deutschland gebraucht hat für die Entwicklung der eigenen Wirtschaft, nämlich Arbeitskräfte, bis es eben zu einer Wirtschaftskrise kam, wo man dann das gestoppt hat. Aber damals gab es 1 Million türkeistämmige Menschen in Deutschland, also bis zu diesem Jahr 1973. Roundabout 1 Million. Und mittlerweile sind es schätzungsweise 3,2 Millionen Menschen. Da sind natürlich auch die von aus binationalen Ehen, die Kinder etc. auch mit drin. Also die eben mit Türken aus einer beispielsweise türkisch-italienischen Ehe stammenden Kinder etc. pp. Das alles ist da enthalten, nämlich nach der Definition des Statistischen Bundesamtes, was ist eben sozusagen diese türkische Herkunft. Da müssen die Eltern in der Türkei geboren sein oder zumindest ein Elternteil oder man selbst, dann ist man sozusagen türkischer Herkunft. Und die Bedeutung dieses Teils der Bevölkerung, die ist sehr groß auch für die Wirtschaft, weil in der Vergangenheit, als die türkische Wirtschaft selbst noch schwächer war, als es jetzt zurzeit ist, jetzt ist es konjunkturell bedingt, aber früher eben auch strukturell, fundamental, sehr weit weniger erwirtschaftet wurde, sehr weit mehr Devisen gebraucht wurden, haben diese Menschen schon der türkischen Wirtschaft, also in den 70er Jahren insbesondere, sehr geholfen, sozusagen Schwächen abzufedern. Und die Bedeutung ist da. Und auf der anderen Seite ist natürlich für die deutsche Wirtschaft die Bedeutung auch da. Vielleicht können wir das noch herausarbeiten, wenn Sie da Fragen haben, was für eine Bedeutung sozusagen diese Menschen hierher haben. Für die binationale Bindung ist mittlerweile, die ist schon so groß, wir reden hier von einer Zahl zwischen 35 bis 40 Milliarden Jahren, also ein Hoch von 38 Milliarden im gemeinsamen Kaufen, Verkaufen zwischen Türkei und Deutschland gehabt, Import und Export. Und jetzt liegen wir jetzt auch ein bisschen pandemiebedingt bei rund, wahrscheinlich werden wir bei 36 Milliarden irgendwie auslaufen. Also das Handicap ist nicht so groß, wie man eigentlich befürchtet hatte. Aber nichtsdestotrotz ist die Wirkung dieser 3,2 Millionen Menschen eben in diesem wirtschaftlichen Teil zwischen beiden Ländern nicht so groß. Die Größe besteht eigentlich daraus, dass diese Menschen in der Türkei natürlich Urlaub machen und sehr viel, viel mehr als der durchschnittliche Tourist dort ausgeben, dass sie Investitionen in der Türkei haben, das auch. Und aber der Handel zwischen beiden Nationen ist eigentlich einseitig, nämlich das, was sie hier vielleicht konsumieren in Deutschland, wenn das aus der Türkei kommt. Also die Bedeutung ist vielschichtig, aber eben diese Bedeutung, die es früher hatte, eben nur als Devisenbringer, diese Bedeutung haben diese Menschen nicht. Und das ist eigentlich auch für die Türkei gut, dass sie eben das nicht nötig haben. Aber ansonsten für die Wirtschaft in Deutschland, wenn wir schon dabei sind, wenn Sie mir das nur erlauben, über welche Zahlen reden wir? Es gibt keine konkreten Zahlen. Sie werden eine Menge auch von mir so immer einstiegs hören. Es gibt keine konkreten Zahlen. Das können Sie überall lesen. Insbesondere jetzt zum 60. Jahr dieses Abkommens, da habe ich also sehr viel geschrieben. Und warum gibt es diese Zahlen nicht? Naja, weil in Deutschland eben nur Türken und eben die Deutschen erfasst werden. Und wenn Sie deutsche Staatsbürger sind, werden Sie bei den Gewerbeämtern und damit auch bei den Industrie- und Handelskammern oder eben Handwerkskammern nicht mehr als Türken erfasst, weil sie eben Deutsche sind. Also muss man, die Schätzwerte sind so schwer auch nicht, weil wir wissen, wie viel, was für einen Anteil eben deutsche Staatsbürger türkischer Herkunft es gibt. Aber wir können davon ausgehen, dass wir so rund 100.000 Gewerbetreibende und Freiberufler haben zusammen in Deutschland türkischer Herkunft oder Türkeistämmige und dass die ungefähr 500.000 Menschen Arbeitsplatz liefern. Und das sind aber nicht nur Arbeitsplätze von Menschen aus der Türkei, sondern tatsächlich gibt es sogar Unternehmen, die kaum einen Türken als Mitarbeiter haben, sondern nur eben Deutsche oder andere Nationalitäten beschäftigen. Also 500.000 Menschen in Deutschland beschäftigen diese Menschen und ja, setzen ungefähr 50 Milliarden um. Das sind alleine eben diese 100.000, die das umsetzen und damit für Steueraufkommen da sind. Aber daneben gibt es eben als Angestellte, als Beamte, sehr wenig als Beamte, als Angestellte, als Arbeiter, ja auch für Steueraufkommen sorgen. So, jetzt mache ich Pause. Jetzt sind Sie dran.
Das sind sehr interessante Punkte. Ich kann ja ganz kurz eine Anekdote anbringen zu dem, was Sie eben gesagt haben, dass viele türkische Unternehmer auch, oder nicht viele, aber einige auch gar keine Türken einstellen, beziehungsweise türkisch, also Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund. Beispielsweise mein Vater, der jahrelang selbstständiger Gastronom war und jetzt ins Ausland zieht, hatte in seiner italienischen Pizzeria keinen einzigen türkischstämmigen Mitarbeiter außerhalb der Familie. Also man
hätte genau, das ist ein Beispiel, genau, ja.
Das ist mir sofort eingefallen, als Sie das gesagt haben. Man erwartet irgendwie, dass innerhalb der Unternehmen, wenn sie von einer bestimmten ethnischen oder von einer bestimmten Gruppe mit Migrationshintergrund geführt oder gegründet wird, dass sie in dieser Gruppe bleiben würden. Das ist aber eher ein gesellschaftliches Vorurteil, was in der wirtschaftlichen Realität so gar nicht wiedergespiegelt wird. Aber davon abgesehen, was glauben Sie denn, hat denn so dazu geführt, dass Deutschland in der Türkei so einen großen Export- und Importpartner bzw. Wirtschaftspartner sieht und in welchen bestimmten Dienstleistungs- bzw. bestimmten Bereichen, ich meine Dienstleistung, Industrie, Landwirtschaft, wo sehen Sie da eher den Schwerpunkt?
Also der Schwerpunkt, das ist ja nun leicht messbar. Es gibt natürlich Statistiken noch und nöcher darüber. Als allererstes Automobil, dann also Automobilindustrie. Als zweites sogar in beide Richtungen, muss ich dazu sagen. Das heißt, fertige Autos kommen in die Türkei, deutsche Autos. Und die Fahrzeugindustrie in Deutschland bezieht sehr viel eben benötigte Produkte für die Produktion aus der Türkei. Dann eben Maschinenbau, Zubehör ist auch ebenso, eigentlich fast genauso begründet, nämlich die weltweit berühmte Maschinenbauindustrie von Deutschland nimmt eben Maschinenbauzubehör, bezieht aus der Türkei. Das sind so die Hauptpunkte, vielleicht noch zu ergänzen, natürlich Textilindustrie, was sehr klassisch ist aus der Türkei. Aber was hat dazu geführt? Ja, dazu hat geführt, dass aus der Türkei heraus Deutschland immer als ja ist ein Sympathieträger gewesen in der ganzen Geschichte, schon sozusagen vor der türkischen Republik, zur osmanischen Zeit schon. Wenn wir uns überlegen, so ab 1871, mal sehen, ob ich das auswendig kann. Da sieht man, dass wir das nicht abgesprochen haben. Sogar Bismarck hat nach dem Deutsch-Französischen Krieg, weil ein Zeitungsverleger in der Türkei sehr positiv auf Seiten von Deutschland berichtet hat, 1871 eben den Spruch, der wird ihm nachgesagt von Bismarck, der Spruch sozusagen, die deutsch-türkische Freundschaft besteht schon so lange und sie wird niemals auseinandergehen. Und das bringe ich immer bei meinen Vorträgen. Ich werde bald wieder einen Vortrag halten über die deutsch-türkischen Beziehungen. Bringe ich immer als erstes und frage dann die Teilnehmer, welcher Kanzler hat das gesagt? Nicht? Und dann kommen sie auf die Idee und fragen, ja, Merkel, nee, wüssten wir, das ist zu frisch. Kohl, Schröder, Schmidt, Brandt, Adenauer. Und dann sage ich, ja, der Erste war natürlich Bismarck, nicht der Reichskanzler. Und dann sind sie erstmal überrascht, was da schon so eine lange Freundschaft. Ja, klar, erstens hat er das so gesagt, das sind natürlich Politiker, die meint es ja nur gut. Aber die deutsch-türkischen Beziehungen, beziehungsweise damals in Preußen, bestehen ja schon knapp 300 Jahre. Also was, wenn man den Botschafteraustausch sich überlegt oder eben die Zusammenarbeit, was die Eisenbahnindustrie betrifft oder wenn man sich Siemens anguckt, was so im 19. Jahrhundert sogar, also vor 1870 gemacht wurde, da ist also eine Menge Zusammenarbeit, aber danach kam eben dieses, der kranke Mann vom Bosporus, das ist ein Spruch, den man nun lange kennt, also auch heutzutage noch kennt. Da hat sich das Osmanische Reich eben an das Deutsche Reich gehalten und hat sich Hilfe erhofft und bekommen, weil eben die Interessen übereingestimmt haben. Sie wissen, dass unter Völkern oder unter Staaten ja Freundschaften nur dann entstehen können, wenn eben gegenseitiger Nutzen da ist. Wenn es nur einseitig ist, erobert man das andere Land. Also, und da das zwischen Türkei und Deutschland nie der Fall war, kann ich sogar sagen, ist eines der besten Beziehungen, die eigentlich zwei Staaten haben können, weil die Türkei hat ja noch nicht mal richtig am Zweiten Weltkrieg teilgenommen. Im Ersten Weltkrieg, also diese bedeutenden Ereignisse des letzten Jahrhunderts, wenn ich jetzt über Geschichte erzähle, das hat alles mit der Wirtschaft auch zu tun, nicht?
Ja, absolut. Das wäre sogar meine nächste Frage gewesen.
Gut, okay, dann mal, um das zu Ende zu bringen, also den Ersten Weltkrieg, den hat man auf einer Seite ausgetragen und hat verloren. Und den Zweiten Weltkrieg, da hat die Türkei, war eh sehr schwach. Aber sie hat trotzdem weder die gegnerische Seite, das heißt die Alliierten oder die Sowjetarmee, noch eben auf Hitlers Seite gekämpft. Die haben es geschafft bis 1944, also knapp ein Jahr vor Kriegsende, noch wirtschaftlich mit Deutschland zu handeln. Das, was Deutschland eigentlich, also heutzutage würde man das natürlich als negatives Zeichen werten, dass die Türkei noch Chromerze geliefert hat bis 1944. Aber dann, als der Abschnitt, die Güterverkehrswege von den Sowjets geschlossen wurden über Bulgarien, da haben die Türken gesagt, okay, machen wir nicht mehr und haben aber immer noch nicht den Krieg erklärt, bis eben, ich glaube, das waren 5 Wochen vor Ende, vor der Kapitulation, das ist gewesen am 8. Mai, wie eben bekannt, 8. Mai 1945, da haben die Türken Ende Februar, das sind so 5 oder 6 Wochen müssen es sein, haben Deutschland und Japan den Krieg erklärt. Also, wo alles schon vorbei war, wo sozusagen bereits, wenn ich mich nicht irre, am 15. April war das, nee, in Torgau. Also wo die russische Armee ja schon vor Berlins Toren war und da haben die Türken den Krieg erklärt. Warum ich das erzähle, ist, dass eigentlich weder kriegerische Auseinandersetzungen seit mehr als 300 Jahren, ich schätze mal seit 1683 vor Wien, seitdem gab es keine kriegerische Auseinandersetzung und danach eigentlich bis zum heutigen Tag ist man in allen internationalen Gremien gemeinsam vertreten, bis auf 2, sage ich immer, was eigentlich sehr witzig klingt. Die Türkei ist nicht in der EU und Deutschland ist nicht im Islamischen Verbund, was man ja noch ändern kann. Nein, das kommt immer natürlich drauf an. Ich weiß nicht, wer uns alles jetzt zuhören wird, aber das mache ich natürlich nicht immer, sondern kommt immer auf das Publikum drauf an, wie viel Humor sie verstehen. Aber jetzt kommen wir zu Ihrer Frage, bitte.
Ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer Ihren Humor sehr gut nachvollziehen können. Insbesondere können Sie das auch sicherlich mit dem möglichen und immer noch diskutierten EU-Beitritt der Türkei, ob man das nun möchte oder ob man eher ein Gegner dessen ist, sei dahingestellt. Und das wird ja jetzt nun seit einigen Jahrzehnten sogar diskutiert. Jetzt brauche ich eine Sekunde. Sie haben mich nämlich äußerst zum Lachen gebracht. Die Historie haben wir jetzt auch gedeckt, weil mich hat das auch immer sehr interessiert, wie es zur Beteiligung am Ersten Weltkrieg kam, wie es sich danach auch während des Befreiungskriegs geändert hat und auch die Stellung der Türkischen Republik während des Zweiten Weltkriegs. Unter anderem halt, was ich sehr interessant fand, die wirtschaftliche Beziehung ist ja weitergelaufen, wie Sie uns eben erklärt haben. Und das, obwohl die Türkische Republik der jüdischen Bevölkerung in Deutschland annonciert hat, dass sie gerne in die Türkei kommen können. Und auch viele jüdische Akademiker in die Türkei gereist sind und unter anderem einige Universitäten oder bestimmte Fakultäten aufgebaut haben und dort beispielsweise Professor Ernst Hirsch als Gründer des türkischen Handelsgesetzbuchs galt, das 1956 reformiert wurde, und zwar maßgeblich von Professor Hirsch.
Vielleicht sogar helfe ich Ihnen weiter, sogar für mich noch bedeutender, für Sie natürlich als Juristin ist Professor Hirsch sehr wichtig, aber für mich ist beispielsweise Ernst Reuter wichtig. Ernst Reuter, der mit seinem Sohn Edzard Reuter, der in den späteren Jahren ja auch Vorstandsvorsitzender von der Daimler-Benz AG war, der Edzard Reuter als Kind in der Türkei ja groß geworden ist, in den 30er Jahren sozusagen in die Türkei ausgewandert ist. Wie Sie schon sagen, Atatürk damals, als er noch gelebt hat, der ist ja 38 verstorben, der hat die aufgenommen. Er war Sozialdemokrat, der Edzard Reuter, und musste fliehen und hat dort in der Türkei maßgeblich sogar, also nicht nur die Stadtplanungen, sondern er hat, also nicht nur Verwaltung, Entschuldigung, so muss ich sagen, forciert Verwaltungswesen, sondern hat sogar einige türkische Begriffe, er als Nichtkenner des Türkischen, in die türkische Sprache gebracht. Wie hat er das gemacht? Naja, weil das waren die Jahre, wo die junge Republik viele Fremdwörter türkisieren wollte, unter anderem eben in bestimmten wissenschaftlichen Fächern. Und da kam es dazu, dass viele Begriffe zu seiner Zeit, als er das zu sagen hatte in Ankara, in die türkischen Wörterbücher kam. Warum ist das für mich wichtig, Edzard Reuter, beziehungsweise Ernst Reuter, der Vater? Weil er ist der erste regierende Bürgermeister von Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Das ist also eines der bedeutendsten Persönlichkeiten dieser Stadt. Und er war der Bürgermeister, als Berlin damals eingeschlossen wurde für viele Monate vom Landverkehr. Seeverkehr gab es eh nicht. Berlin ist ja eine Insel zwar, aber eben keine Insel im Meer. Dass eben Berlin über eine sogenannte Luftbrücke versorgt werden musste. Und er war in dieser schwierigen Zeit dieser Stadt, die mir ja zur Heimat geworden ist, die Stadt. Vielleicht können wir später, wenn wir Zeit haben, darüber reden, ob Deutschland zur Heimat geworden ist. Aber die Stadt ist es. Und deswegen ist es bedeutend, dass die Türkei die Arme aufgemacht hat für diesen Mann, der viel für Berlin gemacht hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber einen Punkt haben wir vergessen, warum Deutschland für die türkische Wirtschaft so bedeutend war. Da ist neben diesen geschichtlichen Bezügen auch einfach die Anerkennung der deutschen Leistung an sich in vielen Fächern, in vielen Ressorts, unter anderem eben die technologische Entwicklung, die Qualität sozusagen der Produkte und der Dienstleistung, aber auch eben die Nachhaltigkeit, das Vertrauen darauf, dass die Geschäfte zustande kommen. Das ist ein Vorurteil, ein positives Vorurteil, aber weil eben nicht jeder Deutsche eben so ist, aber in den Köpfen der Türken ist es ein Qualitätsmerkmal. Das darf man auch nicht vergessen.
Dass man die Deutschen an ihr Wort, dass man an das Wort der Deutschen glauben kann.
Genau das meine ich. Und das ist eine Erkenntnis, die immer fortgetragen wird seit einigen Generationen. Und das hat eben auch diese Bedeutung, warum deutsche Produkte und deutsche Dienstleistungen so einen guten Ruf haben. Aber das ist ja weltweit der Fall. Made in Germany hat eben eine noch größere Bedeutung in der Türkei als überall in der Welt ja sonst auch.
Absolut. Also das merkt man auch im Alltagsleben in der Türkei. Ich sehe beispielsweise Dr. Oetker in der Türkei stark vertreten. Und es ist ein deutsches Unternehmen, das in der Türkei türkische Produkte anbietet. Das ist sehr, sehr interessant. Und
ja, das ist witzig, oder? Für deutsche Ohren, die uns zuhören. Ja, in der Türkei ein deutsches Unternehmen, deutschstämmiges Unternehmen, türkische Mitarbeiter, türkische Produkte vielleicht, ja, Suppen etc., die aber als deutsche Produkte bevorzugt werden. Ist doch klasse.
Das fand ich immer sehr amüsant, wenn ich im Supermarkt war in Istanbul. Was würden Sie denn sagen? Ich meine, die deutsch-türkische Beziehung ist eine für beide Seiten langzeitig auch profitable Beziehung. Aber wie würden Sie denn sagen, was für einen Einfluss hat diese Beziehung auf die Stellung der beiden Länder innerhalb Europas? Ich meine, Deutschland hätte auch mit jedem anderen europäischen Land eine Beziehung auf eine vergleichbar intensive Beziehung aufbauen können. Vielleicht nicht mit Frankreich, weil die Historie zwischen Frankreich und Deutschland ja in den Anfangsjahren mit viel Krieg bzw. durch viel Krieg geprägt war. Aber heute ist deren Beziehung ja auch sehr solide. Wie würden Sie das Großen und Ganzen sehen? Ist die Beziehung zur Türkei bzw. die deutsch-türkische Beziehung eher ein Vor- oder ein Nachteil?
Ich denke, das ist für alle von Vorteil, weil nämlich durch die Beziehungen, wenn man eine Beziehung hat von Mensch zu Mensch oder von Staat zu Staat, kann man natürlich auch viel bewirken. Denn Deutschland, und das hat zum Beispiel Angela Merkel in den letzten Jahren ja bevorzugt ausgenutzt, also zum Vorteil, jetzt nicht als böses Wort, das ist ausnutzen, sondern man kann da einreden, man kann da einlenken, man kann da Gedankengänge verlangsamen, dass nicht plötzliche Entscheidungen kommen. Und das ist ja auch prägend gewesen, wenn wir uns angucken, das türkisch-griechische Verhältnis oder auch das türkisch-französische Verhältnis, weil Frankreich ja manchmal immer noch glaubt, das sind immer so Schübe von Glauben, eine Imperialmacht zu sein, weil da ein paar Atombomben existieren. Oh, das ist jetzt aber sehr übertrieben gewesen von mir, glaube ich. Aber Sie können es gerne drin lassen. Ich habe französische Freunde, die sind in der Opposition, die freuen sich über diese Aussagen. Nein, dass eben Deutschland da vermittelnd in beide Richtungen vermittelnd tätig sein konnte, trotz der EU-Mitgliedschaft, trotz des Wissens von allen, wie wichtig die EU für Deutschland ist, nicht? Hat Deutschland da immer gerne eine Mittlerrolle übernommen und ich denke mal, dass auch in Zukunft das weiterhin sein wird. Also deswegen ist es nicht zum Nachteil. Zum Nachteil könnte es dann kommen oder zumindest könnten die glauben, wenn Türkei tatsächlich in der EU beispielsweise wäre und zwei so riesen Staaten. Ich meine, Deutschland ist der größte Staat in der EU und der mächtigste, also groß im Sinne von Bevölkerung, aber eben auch von der Wirtschaftsmacht her. Und wenn jetzt noch eine Türkei dazu kommt, die mit der EU wirtschaftet und mit 85 zurzeit Millionen Menschen da und Deutschland und Türkei verstehen sich gut, da könnte ich mir schon vorstellen, dass einige Länder wie eben Frankreich glauben, dass sie, ja, wie sagt man, dass sie vielleicht übervorteilt werden. Sagen wir es mal so. Dieser Glaube herrscht sogar beim Antrag, bei den Gesprächen, die Türkei hat. Aber wenn dann auch noch Deutschland und Türkei sich immer gut verstehen, könnte das schon Ängste machen, was auch natürlich ist.
Das kann ich auch nachvollziehen, besonders wenn sich bestimmte Länder eine bestimmte Machtposition gewöhnt haben, ist jede Form von Veränderung eine Bedrohung dieser Machtposition.
So ist es, so sehe ich das auch, ja. Und aber ansonsten zurzeit beispielsweise überwiegen eigentlich für die EU die Vorteile, aber nicht nur aus dem deutsch-türkischen guten Verhältnis oder relativ guten Verhältnis, sondern einfach auch daher, weil die Regelungen, die es zurzeit gibt, insbesondere mit der Visa-Regelung, eigentlich zum Nachteil der Türkei und zum Vorteil der EU ist. Man kann alles steuern, inklusive Tourismus, in Richtung EU. Aber auf der anderen Seite kann die Türkei das nicht. Und das betrifft leider auch den Warenverkehr und den Dienstleistungsverkehr. Überlegen Sie mal, was nehmen wir uns mal vor? Nehmen wir uns mal die Hotels, die jetzt nach der Pandemie wieder gut arbeiten werden. Wenn Sie Ihre Wäsche waschen wollen, große Waschmaschinen braucht man dazu. Und wenn die türkischen Waschmaschinen, weil die Türken haben ja jetzt mittlerweile auch sehr viel Erfahrung in der Türkei mit dem Tourismus, nicht? Mit dem Massentourismus. Und wenn Sie dann gute Maschinen haben, preisgünstig und gute Qualität, können Sie, dürfen Sie ja in die EU exportieren. Aber die Menschen, die dann diese Maschinen warten, unter Umständen reparieren oder viel, viel vorher sogar einfach verkaufen, also Vertriebsmenschen, die bekommen eben nicht so leicht ein Visum. Und das erschwert natürlich in eine Richtung, obwohl man sagt, ja, wir haben doch den freien Verkehr. Aber ja, die Waren dürfen kommen, aber die Menschen, die diese Waren verkaufen sollen, nicht reparieren sollen, nicht warten sollen, nicht. Das ist unfair, unfairer Wettbewerb, unfairer Handel. Und das muss schnellstens korrigiert werden. Also deswegen, die EU hat nichts dagegen, dass jetzt zurzeit Deutschland und Türkei sich so gut verstehen. Also nicht mal Griechenland hat was dagegen.
Und das aus von jemandem, der aus Izmir stammt.
Ja, natürlich, nein. Also ich bin jemand, der wirklich mehrmals im Jahr auf YouTube sich Videos anhört von Griechen, die vor, was haben wir denn jetzt? Wir haben 21, die vor knapp 100 Jahren, vor 95 Jahren im Bevölkerungsaustausch zwischen Türkei und Deutschland eben nach Griechenland geschickt wurden, aus Izmir. Und sie sprechen eine Sprache, ein Dialekt, so wie eben wir in Izmir oder in Manisa oder in Uşak auch sprechen, also dort, wo meine Eltern herkommen. Ich bin selber in Izmir geboren, mein Vater in Manisa und meine Mutter in Uşak, also alles Ägäis. Und da gucke ich natürlich mit besonderer Liebe zu denen und finde natürlich sehr, sehr schade, wenn das irgendwann verschwindet, weil die alten Menschen ja nun und deren Kinder langsam ja versterben, naturbedingt. Und da ich habe um Gottes Willen überhaupt keine Ressentiments, obwohl ich jede Menge Grund dazu hätte, weil Izmir ist die Stadt, die sie nach 1919, also nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, als erstes besetzt haben und als letztes am 9. September 1922 verlassen haben.
Müsste 22 sein.
Ja, es stimmt schon. Ich wollte nur Zeit gewinnen, die eine Sekunde, um die richtige Antwort zu wissen. Nein, das muss der 9. September natürlich 1922 sein, weil die Republik wurde 23 gegründet. Aber damit meinte ich, also ich hätte als Izmiraner, als jemand nicht nur da geboren ist, der sogar die Stadt liebt und am liebsten auch dort versterben würde, weil es ist doch schöner in der Sonne und am Meer zu sterben, als irgendwo in der Kälte. Das mal beiseite gelassen, nein, überhaupt keine Ressentiments. Und zwischen den beiden Völkern, zwischen den Menschen besteht auch nichts, weil einfach die Lebensweise, die Kultur sowas von Übereinstimmung ist. Da hat der durchschnittliche Türke, insbesondere in der Ägäis, zu keiner anderen Nation eine mehr Übereinstimmung als zu den Griechen, die eben am anderen Ende der Ägäis leben oder an der anderen Kante der Ägäis leben. Deswegen, warum sollte man auch Ressentiments haben, wenn eigentlich fast alles übereinstimmt, bis auf Kirchenglocken und den Myrsin, nicht? Und Schweinefleisch essen die Griechen auch nicht so viel.
Nein, das passt ja auch nicht zum Uso.
Wahrscheinlich ja, genau. Mit dem Uso müssen wir noch überlegen, da können wir auch lange drüber diskutieren, weil kein Türke würde vorm Essen einen Rakı trinken. Aber ein Uso trinkt auch der Türke beim Griechen, weil das ist ja sowas von schwach. Nein, das mal beiseite. Streiten wir jetzt nicht über Alkohol. Das passt nicht zum Podcast.
Passt nicht ganz zum Thema. Auch wenn es ein Bestandteil der wirtschaftlichen Beziehungen ist, ist es kein Bestandteil der deutsch-türkischen
Wirtschaft. Aber warten Sie mal, Sie haben jetzt wirklich jetzt den Deckel aufgemacht von der Pandora, von der Büchse. Nämlich, das ist auch wichtig. Schauen Sie, wir haben jetzt über Rakı gesprochen, aber natürlich Rakı oder Uso, da gibt es keine Schwierigkeiten und auch keinen Streit drüber. Aber da gibt es viele Produkte, die in beiden Ländern existieren und wo die Griechen sagen, nee, das ist ein griechisches Produkt, wir wollen da einen Namensanspruch haben. Und die Türken sagen, nö, das ist bei uns der Fall. Ja, also ich will jetzt nicht über Gyros und Döner reden, da ist wohl eindeutig die Oberhoheit hat der Berliner Döner. Weil international ist es ja ein deutsches Produkt mittlerweile, kein türkisches mehr. Aber bei anderen Produkten wie Baklava, was ja auch unsere deutschen Zuhörer ja alle kennen, und noch sogar der Kaffee, nicht, der überall in der Welt als türkischer Mokka gepriesen wird, wird in Griechenland so nicht akzeptiert. Also es hat schon das, was wir als Witz hier zwischen Uso und Rakı gesprochen haben, da gibt es auch so kleine Streitigkeiten, aber die stören eigentlich nicht das friedliche Verhältnis, was man haben sollte.
Nein, ich finde, es ähnelt eher dem Streit zwischen dem Krapfen und dem Berliner oder ich weiß nicht, wie es...
Ja, ja.
Also es ähnelt eher dem Streit, besonders wenn man sich ja auch nochmal die Historie zwischen Griechenland und der Türkei anschaut, dass diese Ecke auch Teil des Osmanischen Reichs war und das wohl oder übel dann kulturelle und auch insbesondere gourmettechnisch Übergänge und Überläufe entstehen werden, das ist einfach nicht zu vermeiden.
Ich erzähle, also wenn wir schon dabei sind, wir sind ja nicht an eine Regie gebunden zum Glück, ja. Es gibt sogar viele Gedankengänge auf beiden Seiten, ob man nicht beide Länder, also Griechenland und Türkei, trotz Zugehörigkeit EU, man kann ja auch da wieder austreten, ist ja nicht das Problem, ob nicht beide eine Föderation, eine Zusammenarbeit auf viel engerer Ebene haben könnten, wo eben kein Visum ist, wo der Handel frei ist, wo man eben vieles koordinieren kann, was das eine Land produziert und das andere nicht. Den Tourismus, der ja im kleinen Handel ja schon besteht oder bestand vor der Pandemie, nicht, wo man von der Türkei aus, also die Besucher, kurz mal auf eine griechische Insel rübergehen oder umgekehrt, wenn sie eine griechische Insel besuchen, eben nach Bodrum, nach Kuschadas, nach Çeşme rüber schiffen. Das alles im Kleinen gibt es ja bereits. Das wird nicht an die große Glocke gehängt, aber für die große Glocke, das sind schon Gedankengänge, wenn ich schon drüber rede, als Suat Bakır, also man kann mich ja ergoogeln, wenn ich dann schon darüber rede, als Izmiraner, wie Sie vorhin schon gesagt haben, diese Gedanken gibt es, nicht? Früher bis 1800, wann war das? Vor 30 war es ein Bestandteil von der Türkei, beziehungsweise also des Osmanischen Reiches, beziehungsweise, wenn wir uns überlegen, erst nach dem Ersten Weltkrieg wurden ja viele Teile, sind ja übergegangen auf Griechenland. Dürfen Sie nicht vergessen. Wir reden ja nicht nur von der Peloponnes, wir reden jetzt auch von Thessaloniki, wir reden auch von Thrazien etc. pp. Das heißt, man war schon ja ein Land mit verschiedenen Kulturen, die es aber auch innerhalb der Türkei jetzt gibt, nicht? Zwischen Artvin, Nordosten, georgische Grenze und Südosten alleine der syrischen Grenze ist die Kultur schon sehr, sehr unterschiedlich. Und da kann man schon drüber reden, ob da nicht viel Synergie gewonnen wird, wenn beide Länder sich nicht zusammenschließen. Jetzt mal so nebenbei, obwohl es nicht Sinn unseres Gesprächs war.
Das war zwar nicht die Ausgangsfrage, aber als kleines Fazit für diese letzte Frage kann ich ja dann ziehen. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind im Grunde lediglich vorteilhaft für sowohl beide Länder als auch die Europäische Union, solange sie die Machtpositionen der verschiedenen anderen großen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union nicht gefährden. Und das auch trotz historisch teilweise guten, teilweise
schlechten Erfahrungen.
Ja, schlechten Erfahrungen zwischen der Türkei und Griechenland. Ich habe nach einem etwas diplomatischeren Wort gesucht, aber Sie sagen es, es ist nun mal nicht anders zu formulieren. Ich würde hier tatsächlich einen Cut einlegen und meine letzten zwei Fragen in die nächste Folge reinbringen, wenn Sie damit einverstanden sind.
Sehr gerne, vielen Dank, sehr gerne.
Dankeschön, dass Sie heute da sind, mitgemacht haben. Vielen Dank auch für den Input bisher. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ich freue mich auch. Tschüss.